Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen am Livestream. Wir sind in unserer Serie der Bergpredigt und reden heute über folgendes Thema. Ich erzähle mal ein kurzes Beispiel und ihr dürft dann erraten, um was es heute geht. Also, vielleicht bist du immer wieder auch mal eingeladen. Ich komme als Pastor viel rum und werde gern eingeladen. Und manchmal ist es so, und ich möchte keiner Hausfrau jetzt zu nahe treten, ne, dass du merkst, wow, die haben richtig aufgetischt, die haben gekocht und wirklich lang gekocht und richtig gutes Essen. Und es kommt und ich bin einer, der Salz liebt. Ja? Und du isst das Essen und denkst, boah, voll gut, aber irgendwie geschmacklich könnte da ein bisschen was dran sein. Jetzt denkst du, oh, das ist so ein Kippmoment, so. Soll ich sagen, habt ihr ein Salz? Und ich sage, nein, ich sag's nicht, ich esse es jetzt einfach. So, versteht ihr? Aber so am Ende ist es richtig gut und du gehst trotzdem nach Hause. Es war alles perfekt, aber es hat so eine Prise Geschmack gefehlt. Kennt ihr irgendwoher, okay? So, hey, macht euch keine Krise, ihr dürft mich weiterhin einladen, ne? Und ich werde mich nicht beschweren, was ich bei euch zum Essen bekomme. So, um was geht es heute wohl? Ihr seid das Salz der Erde. Sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Abvers 13, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der letzte Satz ist unser Eheversprechen. Den haben wir uns gewählt. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen. Und der Prediger, der an unserer Hochzeit gepredigt hat, der kam so voller Zuversicht und hat euch gesagt, hey, pass mal auf, du musst dich gar nicht anstrengen, du bist das Salz. Das ist der Zuspruch, du bist das Salz der Welt. Du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Aber Jesus sagt uns, hey, dieses Salz kann auch fade sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet es heutzutage, dass wir als Christen, wo wir hingestellt sind, fade geworden sind? Also geht es mir nicht um eine Auslegung dieses Textes, sondern mehr, hey, wie können wir das verstehen, wie können wir das praktisch umsetzen? Jetzt merkt ihr, jetzt mogle ich es ein bisschen rein an der Stelle. Der Titel der Predigt lautet, sensibel, gereizt und aggressiv. Wohin mit all unserer Wut? Und ich möchte euch erzählen, ich hatte eine Großmutter, die kam aus Ostpreußen, Königsberg. Die Frau, ich habe sie geliebt, geradeaus und ehrlich, ne? Also wie der FCH, geradeaus und ehrlich. Und es gab nie einen Zweifel, was sie denkt. Ich liebe solche Menschen, ne? Die wirklich keinen Zweifel daran lassen, was sie wirklich denken. Ne? Und die hat mich geprägt mit ihrer Hausmannskost, mit Werten, ne? Nachkriegsgeneration oder durch den Krieg gegangen. Und Mann, manchmal muss man auf die Zähne beißen, das habe ich echt von ihr gelernt und mitgenommen. Aber sie hat auch so, naja, so die ein oder andere Macke gehabt. Eine so eine Macke war, dass sie immer gegen die da oben geschumpfen hat. Die da oben, gemeint waren die Lehrer, die Priester, die Politiker, die Chefs, die Unternehmer, die da oben, den kannst du irgendwie nicht über den Weg trauen. Und als Kleinkind denkst du so, okay, Oma hat irgendwas, was sind denn da oben für Leute? Ich meine, was sind das für Typen? Und dann kommst du in die Schule und besuchst eine Grundschule, wo sind unsere Lehrer? Und nach ein paar Jahren Schule merkst du, oh, ich weiß, was Oma meint mit diesen denen da oben. Und du startest nach der Schule eine Ausbildung und kommst in den Genuss deines ersten Chefs und du weißt immer mehr, was Oma gemeint hat mit diesen denen da oben. Dann fängst du an, dich für Politik zu interessieren und so weiter und so weiter und pruddelst so fröhlich vor dich hin, oder? So, die da oben. Und ich fand, es war irgendwie nie cool, aber wir brauchen auch ein bisschen Stoff für die Fußballkabine, für den Stammtisch, oder? So ein bisschen pruddeln, wir leben einfach weiter und pruddeln vor uns hin. Ne? Und ich fand, naja, also nie cool, aber meine Güte. Was mir wirklich Sorgen macht, ist heutzutage dieser Sound, diese aggressive Art. Und das sehen wir gerade überall. Ein Beispiel dieser Shitstorm unserer Gesellschaft. Der Aiwanger steht an einem Platz und ruft öffentlich aus, also ein Demokrat, gegen die Bundesregierung zu stürzen. Sagt, die jetzt da sind, das ist jetzt endlich diese schweigende Mehrheit, die aufsteht. Und ich frage mich, sag mal, wo sind wir denn angekommen? Ja, Jetzt gründet sich eine neue Partei, die Werteunion. Habt ihr es gesehen? Die sitzen da auf ihrem Dampfer und machen eine Pressekonferenz und sagen, okay, gründen wir uns gerade als Partei. Und der eine fängt an und sagt, ja, ich komme aus der CDU, das hat mir nicht gefallen, das passt mir nicht und so weiter, deswegen bin ich jetzt hier. Die andere sitzt da und sagt, naja, ich komme aus der FDP und da läuft alles schief und deswegen bin ich jetzt hier. Und ich habe mich gefragt, sag mal, es reicht heutzutage, eine Partei zu gründen, ne? Eine Daseinsberechtigung für eine Partei zu haben, nur weil du gegen etwas bist. Ja? Und das Verhältnis von konstruktiv zu destruktiv stimmt in unserem Land nicht mehr. Du kannst gegen alles sein, gegen Reformen in der Bundesliga, gegen Heizungsgesetze, gegen Agrardiesel, aber gibt es vielleicht einfach auch mal diese Gegenstimme, die sagt, Moment, ja, falsch gelaufen, aber ich habe einen ganz konkreten Vorschlag, wie wir es besser machen könnten. Fehlt irgendwie, oder? Also so, es ist immer drauf und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht es denn mir eigentlich? Und ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich die Kämpfe und die Diskussion dieser Welt stellvertretend nutze, die ich eigentlich innerlich kämpfe. Ich reg mich auf über Sachen und hau meine Emotionen raus. Und das sind eigentlich Themen, die ich innerlich kämpfe. Und deshalb rate ich mir oftmals zu überprüfen, ob das eigentlich der Kampf um die Sache ist oder eigentlich mein innerer Kampf ist. Und was ich oft vermisse, ist diese ehrliche Reflexion, dass wir sagen, wir sind alle so saumäßig von Gnade abhängig und auf Gnade angewiesen. Stimmt das? Und ich stelle mir die Frage, beziehungsweise ich möchte mit euch heute dieses Thema der biblischen Unterordnung anschauen. Was verheißt Gott uns da bei diesem biblischen Prinzip? Weil ich mir die Frage stelle und ich sehe ja auch, was nicht läuft. Ich sehe ja, was in unserem BFP, in unserer Pfingstbewegung, in unserem VIA-Movement, in unserer Bundesregierung, was da alles nicht läuft und was nicht gut ist und wo ich eigentlich ein Aber und ein Oder und hey, so kann es ja gar nicht gehen. Gott, habe ich mich gefragt, wie soll ich mich positionieren? Und ich stelle mir heute Morgen die Frage, wenn du möchtest, lade ich dich auch dazu ein. Was sagt uns die Bibel eigentlich, wie ich mich positionieren sollte gegenüber unvollkommenen Menschen, die unser Land, unser Bundesland, unsere Kommunen, unsere Städte regieren? Wie sollte ich mich positionieren gegenüber unvollkommenen Ältesten, Gemeindeleitern, Pastoren, Bereichsleitern, Kleingruppenleitern? Wie positionieren wir uns da? Und vorab schon mal, ich glaube, dass das Königreich Gottes ganz andere Prinzipien hat. Und zuerst möchte ich sagen oder mal fragen, wie geht es dir, wenn du dieses Wort Unterordnung hörst? Vielleicht hast du den Eindruck, heute Morgen ist die Message, ich sage euch mal, wo es langläuft. Nein, absolut nicht. Weil ich mich auch in einer Position befinde, wo ich Menschen gegenüber Rechenschaft schuldig bin. Und ich glaube, dass uns dieses Prinzip der Unterordnung jede Menge Freude und Glück bringen möchte. Es ist was Wunderbares und was Segensreiches. Und lasst euch gesagt sein, ich habe in den letzten vergangenen beiden Wochen viel Buße getan vor Gott. Was habe ich geschumpfen gegen unseren Vorstand? Was habe ich geschumpfen über unsere Politiker und die da oben und so weiter? Mal zu verstehen, was unser Job daran eigentlich ist. Und das lesen wir im Psalm 133. Ich nehme euch mal ein bisschen mit rein. Da heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist was Liebliches, es ist ein Wohlduft für Gott, wenn wir eine Einheit miteinander haben. Und jetzt wird es genauer beschrieben, wie sieht denn diese Einheit aus? Und jetzt kommen zwei Bilder, in der Theologie sagen wir dazu Parallelismus, ein Vergleich. Und es drückt das Wort wie aus. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Zweites Bild, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Habt ihr gewusst, dass Gott Leben, Segen und Fülle für uns hat? Aber dieses Konzept hat eine Flussrichtung, nämlich von oben nach unten. Der Segen Gottes, die Fülle Gottes fließt von oben nach unten. Und schau mal, ich nehme euch mal mit in diese Thronszene in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Dort erfahren wir in Kapitel 4, wie Johannes, der Verfasser der Offenbarung, entzückt wird und mitgenommen wird durch den Heiligen Geist vor den Thron. Und er sieht auf einmal, was da jetzt wirklich abgeht. Und er sieht auf dem Thron Gott sitzende, ein kristallenes Meer, ein smaragdgrün Regenbogen, Millionen der Engel beten an und beten an. Und dann lesen wir auch von 24 Ältesten. Und dann kannst du die Frage stellen, sag mal, Gott in seiner Macht, in seiner Souveränität, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit, was machen denn die da? Und wir erfahren gar nicht genau, was die exakt zu tun haben, aber mir sagt es eins, dass Gott gerne seine Autorität und seine Macht und seinen Segen delegiert. Jetzt sagen wir, okay, Älteste, 24 Älteste, die müssen cool sein. Ich sage heute, Gottes Methode sind unvollkommene Menschen. Und dann kannst du die Frage stellen, sag mal, wo kommt denn dieses ganze Gift her? Warum haben wir denn so Probleme, uns unterzuordnen in unserem Land unter Autoritätspersonen? Und oftmals sagen wir, das ist ja unsere Top-Antwort in unserem Land, warum haben wir in unserem Land Probleme mit Führungskräften? Weil wir hatten ja den Führer, ne? Nazireich. So, darf ich euch mal mit reinnehmen in ein Konzept, das heißt Zimzum. Wer hat davon schon mal gehört? Noch niemand. Der Johannes Hartl im Gebetshaus, die haben jetzt das Zimzum-Festival. Ich erkläre es euch, jetzt wisst ihr, was damit gemeint ist. Eigentlich kommt es aus dem Judentum, aus der Kabbala, also so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hört es euch an, ihr dürft es gerne wieder verwerfen. Wir hatten es persönlich in der systematischen Theologie und ich bin darauf angesprungen, ich fand es richtig gut. Die Frage war doch, wenn Gott die Welt schafft, wenn er Himmel und Erde schafft und er Menschen und Kreaturen darauf setzt, wie macht er das eigentlich, dass die nicht durchdrungen sind von seinem Willen? Er muss doch irgendwie so ein Vakuum schaffen, er muss doch irgendwie so eine Freiheit schaffen, da setzt er alle Kreatur rein, weil es sein Herzenswunsch war, dass sich Menschen, dass sich Kreaturen aus freien Stücken für ihn entscheiden. Und darin besteht die Liebe. Liebe kann nicht delegiert werden. Liebe kann nicht erzwungen werden, manipuliert werden, sondern Liebe geschieht immer aus Freiheit, dass ich Ja sage zu dir. Fand ich eigentlich ganz stimmig. Und jetzt sind wir da dran, wir denken mal an den Thron und die Bibel verrät uns, dass bevor irgendein Führer, ein herrischer Vater oder irgendein schlechter Chef auftreten sollte, es eine Riesenrebellion im Himmel gab, oder? Nämlich der Erzengel Luzifer rebellierte vor Gott und er nahm ein Drittel der Engel mit sich. Interessant, oder? So, lasst uns mal lesen in Jesaja Kapitel 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, Strahlender, du Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Bezwinger der Nationen? Du aber hattest in deinem Herzen gesagt, den Himmel will ich ersteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Keine schlechten Chefs, nur Gott und er. Und trotzdem war da etwas, dass er aus freien Stücken sich dafür entschieden hatte, der da oben, der enthält uns irgendwas vor. Der da oben meint es nicht wirklich gut mit uns. Und dann kommt diese kleine manipulative Krüppchenbildung, sagt, ein Drittel der Engel, könnt man ausrechnen, also ist eine große Gruppe. Ey, geht's euch auch so? Ja, der da oben. Und so beginnt Rebellion. Und du siehst, dass Gott da ein Problem hat, dass Gott dieses Spannungsfeld nicht aushalten kann, sondern er stürzt. Er wurde verbannt aus dem. Und das siehst du dann auch, das erste menschliche Beispiel, eine Tragödie, der Sündenfall von Adam und Eva. Und ich dachte immer, es ist doch interessant, oder? Also Adam erhält den Auftrag, den Garten zu bebauen, vom Baum des Lebens zu nehmen, aber bitte nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Stimmt es? Wo war denn Eva zu dem Zeitpunkt? Die gab es noch gar nicht. So witzig, oder? Die gab es doch gar nicht. So, dann wurde sie geschaffen. Wo geht Satan hin? Zu ihr natürlich. Die kennt doch das Gebot gar nicht. Und so, hey, also der da oben und so weiter. Dann geht die zu ihrem Mann. Und ich stelle mir die Frage, hey, lieber Mann, warum hast du deine Frau nicht gesagt? Hier stimmt was nicht. Und so siehst du, wie Manipulation stattfindet. Gott spricht ein ganz klares Gebot. Und da gab es ja auch keine herrischen Chefs. Ein perfekter Ort. So, und er kommt da rein. Und sagt, ich glaube, wir misstrauen dem. Es reichen nur zwei Leute aus. Es reichen ganz genau zwei Leute aus, um das ganze Ding zum Kippen zu bringen. Und deshalb kam Jesus, um uns nicht nur zu versöhnen, sondern er kam, um mit uns das Menschsein einzuüben. Jesus kam, um mit uns Menschsein einzuüben. Und das Gebet im Garten Gethsemane, da siehst du dieses große und dieses tiefe Ringen Jesu. Und er fragt sich, sag mal, kann es nicht einen anderen Weg geben? Kann dieser Kelch nicht irgendwie an mir vorbeigehen? Und er ringt sich in diesem Gebet durch, indem er Blut und Wasser schwitzt. Und er sagt, Vater, am Ende, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Schlüssel ist. Jetzt müssen wir fragen, sag mal, wie sah denn der Wille Gottes für Jesu Leben aus? Der Wille Gottes war, dass er geboren wird in einem Stall in Bethlehem und sich in die Hand von zwei unvollkommenen Teenagern legt. Darin sehen wir den Gehorsam Jesu. Später mit 12 Jahren, die sind auf Pilgerreise in Jerusalem und als es wieder zurückgeht nach dem Fest, hatten die Jesus vergessen, irgendwie in diesem Pilgerzug Jesus übersehen. Die gehen zurück nach Jerusalem, suchen ihn und wo finden sie ihn? Im Tempel. Und er stellt dort furchtbar viele schlaue Fragen. Und alle wundern sich um seine Weisheit, oder? Und da heißt es in Lukas 2, Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Also einem einfachen Handwerk und einer Frau, die wahrscheinlich landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachkam. Den zwei unvollkommenen Menschen war dieser weise 12-jährige Junge gehorsam. Habt ihr gewusst, was Jesus mit 22 gemacht hat? Wisst ihr, was er mit 24 gemacht hat? Mit 26? Ich weiß es nicht. Er war Zimmermann. Ich weiß nicht, ob er der Kapobar, der Bauleiter war. Ich weiß nur, dass er im Gehorsam des Vaters gelebt hatte, bis er losgeschickt wurde. Ich dachte da an der Stelle auch an Pontius Pilatus. Und Leute, das ist doch wirklich genial. Pontius Pilatus steht vor Jesus und sagt ihm, hey, weißt du, welche Autorität, welche Vollmacht ich über dich habe? Und Jesus fällt ihm nicht ins Wort und sagt, du römischer Fatzke, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin Sohn Gottes und du nix. Ich bin hier der Chef. Nee. Er ordnet sich dem Willen des Vaters unter und sagt Pilatus, ja, du hast Vollmacht über mich. Ja, du hast Autorität über mich. Aber ich dir was sagen, du kannst hier im Viereck rumspringen. Alles, was du tust, wird mich meiner Berufung nur näher bringen. Gott dahinter entdecken. Gottes Willen tun, indem wir uns einem unvollkommenen Menschen unterordnen. Und ganz ehrlich, wir könnten noch sagen, was, dem? Niemals! Also wenn Pilatus kommen würde und mich in den Tod streicheln würde, so ganz sanft, bis ich einschlafe und dann sterbe ich, dann könnte ich, das ist Gottes Weg. Nein, Pilatus hat kein Rückgrat gehabt. Pilatus hat sich manipulieren lassen von den, und das ist ja diese Gemeinheit in dieser Geschichte, von den Pharisäern, kann jemand die Tür aufmachen, und den Ältesten dort. Und da sagst du doch, da rebelliert doch eigentlich alles in dir, oder? Aber wir sehen, trotz der Intrigen, Jesus blieb im Willen des Vaters. Und jetzt kommt mal ein kleiner Realitätscheck, weil du kannst vielleicht sagen, wow, das ist mega inspirierend. Und du kannst vielleicht sagen, hey, ja, also Jesus, der hat es großartig gemacht. Also Jesus ist ein mega Beispiel für Unterordnung. Aber wie sieht es mit uns aus? Im Hebräerbrief heißt es, und ich gucke uns, wir gehen gleich mal durch Gemeinde, wir fangen mit Gemeinde an, Staat, Familie und Eltern. Und da heißt es, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Ihr Lehrer, wo seid ihr? Chefs, wer hat Verantwortung über Menschen? Ist es nicht manchmal so, dass man sagt, hey, dieses Teil, Das würde ich gerne ausdrucken auf einem Flyer, diesen Vers. Und jedes Mal sagen, hey, hier, nimm mal bitte, wirklich. Wirklich, mein Job ist anstrengend genug. Und weißt du, hier kommt mein Punkt. Hier heißt es jetzt, sie sollen folgen ihren Weisungen. Denn diese Leute wachen über euch wie Hirten. Können wir das glauben, dass es Gott so meint, dass das unvollkommene Menschen sind, diese Hirten, die Fehler machen, nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal. Und warum muss ich immer auf die Barrikaden gehen? Vertrauen wir darauf, dass Gott ein Gericht für diese Menschen hat? Vertrauen wir darauf, dass Lehrer und hier Hirten ein anderes Gericht haben als wir? Im Vertrauen darauf, dass ich nicht jede Diskussion gewonnen haben muss, dass ich nicht ständig meine Meinung durchboxen muss, sondern im Vertrauen auf Gott sage, du bist da dahinter und am Ende wirst du dich darum kümmern, Gott. Am Ende kommt es ans Licht. Aber das ist die Freiheit, sehe ich Gott hinter den Menschen? Und es ist die Frage, du kannst dagegen alles sein, ne? Aber tue ich es aus Rebellion oder aus Gottesfurcht? Dieser Vers beschreibt uns eine Gottesfurcht und es kann nur so gehen, ne, dass wir Gott als Quelle der Autorität anerkennen. Und vielleicht bist du gerade hier und bist auf 180, es gibt auch Grenzen, okay, es ist gut. So, aber 1. Petrus, lass uns mal schauen, wie sieht es denn im Start aus? Römer 13 wäre da ab Vers 1 auch ein ganz empfehlbarer Text. Da heißt es, ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind. Ich dachte mir, um des Herrn Willen. Ihr wisst schon, wer so damals Kaiser war? Kaiser Nero. Und dieser Kaiser Nero, der hat Rom angezündet und hat es den Christen in die Schuhe geschoben. By the way. Also wir merken, dass Unterordnung unter delegierte Autorität mega, mega weit nach oben geht. Wir sehen das in der Familie, Epheser 5, 21. Wir zitieren ja oft, es gibt ja Männer, die glauben, dass die Bibel ihnen Recht gibt. Ne? So, ich bin hier der Chef in der Family. Aber weißt du, der Einleitungssatz heißt in Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Jetzt sagst du vielleicht hier als Frau, du kennst meinen Mann nicht. Seit 8 Monaten ist das Garagentor kaputt. Ich habe schon 3 Millionen Mal gesagt, er soll aufräumen, Zahnpasta, Tube, Socken und so weiter. Immer das Gleiche. Wie soll ich mich da unterordnen? Aus der Ehrfurcht vor Christus. Weißt du was? Meine Eltern. Ich hatte nicht das beste Elternhaus, ich hatte nicht die besten Voraussetzungen. Aber das 4. Gebot nochmal neu zu lesen, Ehre Vater und Mutter, damit du lang lebst. Zu sagen, ich fange an, auch wenn mein Vater, was weiß ich wo ist, selbst wenn mein Vater verstorben ist, aber ich kann ihn vergeben. Ich, wenn er tot ist, natürlich nicht. Ich kann ihn segnen. Vielleicht waren sie nicht die besten Eltern. Vielleicht hatte ich nicht ihre besten Voraussetzungen, aber Gott sagt uns, hey, du kannst dich unterordnen. Und ich glaube, wenn ein Mensch vor mir steht, der Autorität besitzt, was soll ich dann sehen? Soll ich den unvollkommenen Menschen in ihm sehen oder Gott dahinter? Steckt Gottes Autorität wirklich dahinter? Um welches Willen? Nicht dich unter menschliche Willkür zu begeben, sondern unter den Willen des Herrn. Und wir sehen, dass dieses Prinzip für den Staat gilt, für die Familie und die Gemeinde. Und weißt du, es sei denn, und das haben wir in der Corona-Zeit auch gesehen, du haust und flüchtest ab in so ein Paralleluniversum, dann gilt es für dich natürlich nicht. Warum sollten wir das tun? Weil Jeremia uns sagt, und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Da siehst du was von diesem Segensprinzip Gottes. Du kannst über die da oben schimpfen, so viel du willst. Wie soll es denn besser werden? Indem du sie segnest. Letzte Woche predigte ich diese Predigt und sage, ja, aber die Grünen mit LGBTQ, die kann ich doch gar nicht segnen. Sag ich, weißt du, meine Oma hat die ersten, meine 20 Jahre, jeden Tag, morgens und abends für mich gebetet. Ich war ein Sünder, ich habe Drogen genommen, ich habe betrogen, ich war ein Arschloch. Meine Oma hat gesagt, nee, also für den, den bete ich nicht. Wo sind wir denn hingekommen? Und es ist mir immer die Frage, sag mal, was geht denn gerade in meinem Herzen ab? Rebelliere ich gegen irgendwas? Was muss ich denn da ans Kreuz bringen? Welche Wut, welchen Frust? Oder kann ich mich unterordnen? Weil ich glaube, am Ende wird es Gott richten, wird alles richten. Gott lädt uns ein, in all dem Chaos, das heute herrscht, zu verstehen, wir sind dazu da, einen Unterschied zu machen. Schaut mal, ein Vers aus dem Epheserbrief. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Lass uns bei diesem Vers. Du weißt schon, dass du als Sklave keinen freien Willen hast, oder? Und ein Drittel der damaligen Antike im Römischen Reich bestand aus Sklaven. Ein Drittel aller Menschen waren Sklaven. Die konnten nicht freiwillig entscheiden, wann sie morgens aufstehen, wann sie ins Bett gehen. Die konnten nicht entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Kein freier Wille, keine Vier-Tage-Woche, keine Work-Life-Balance, keine Gehaltserhöhung, kein wertschätzendes Feedback, keiner, der ständig Danke sagt. Aber Jesus sagt, hey, in dem Maße, wie der mit euch umgeht, behandelt ihn so, seht ihn so an, als würdet ihr es für Christus tun. Das heißt, der Gehorsam gegenüber diesen irdischen Herren, ich übersetze es mal, unvollkommene Menschen, ist der Gehorsam gegenüber Jesus. Und wir sehen an diesen Texten, dass es Gott immer um eine Haltung geht, für die ich mich entscheide. Und Unterordnung ist immer freiwillig. Und du kannst das predigen und sagen, also jetzt lassen wir uns mal alle unterordnen und wenn ihr nicht mitmacht, seid ihr raus. Nein, das wäre Druck. Dann handelt es sich um eine Unterordnung. Unterordnung ist immer freiwillig in dem Bewusstsein, ich sehe etwas hinter diesem unvollkommenen Menschen und das ist Christus. Deswegen kann ich mich unterordnen. Unterordnung ist freiwillig, sage ich einfach mal. Aber wisst ihr was? Ohne Unterordnung funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht in der Erziehung, in der Familie, zwischen Mann und Frau, im Büro, in den Kleingruppen, in der Gemeinde. Ohne Unterordnung funktioniert es nicht. Jetzt kommen wir auf die Frage, sag mal, wann kommt denn Autorität an seine Grenzen? Diese delegierte Autorität, diese Unterordnung. Und es hat natürlich Grenzen, ne? Wann muss ich denn eigentlich dafür aufstehen? Und auch hier stelle ich mir die Frage, du kannst dagegen alles sein, aber bist du es aus einer Gottesfurcht heraus? Ist deine Motivation Gottesfurcht oder ist deine Motivation Rebellion? Ich dachte da an Dietrich Bonhoeffer, dem Rat in die Speichen fallen. Der hat die Infos, was da oben läuft. Jetzt ringt der mit seinem ganzen Seelenheil um die Frage, muss ich diesem Führer in die Speichen fallen? Und er hat es im Kalkül, wenn ich mich jetzt an einem Mordkomplott beteilige, dann kann ich mein Seelenheil verlieren, weil wir keine Menschen töten wollen. Aber ich opfere mein Seelenheil für diese vielen, vielen Menschen. Natürlich geht er dagegen. Er rebelliert nicht, sondern er ordnet sich Gott unter und sagt, ich muss hier etwas tun. Du siehst es zum Beispiel an Josef im Haus des Potiphar. Josef, eine alttestamentliche Figur, der wird auf einmal von der Frau des Potiphars bezirzt und sie steht über ihm und sagt, komm, leg dich zu mir und komm zu mir mehrere Male. Und er sagt, weißt du, mein Herr hat mir alles gegeben, alles, aber dich nicht. Ich werde mich dir nicht unterordnen, weil das Verleiten zur Sünde war. Ich dachte da an die Hebammen in Ägypten, denen wird befohlen, dass sie alle männliche Erstgeburt töten, wenn sie kommt. Sie machen es aus der Ehrfurcht nicht und es heißt dort, sie befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Und wir sehen diesen Segensfluss, wie Gott kommt und ihnen ein Haus, also eine Familie schenkt. Ich dachte natürlich, und das ist, glaube ich, die berühmteste Geschichte, an den Apostel oder die Apostel, Johannes und Petrus. Und die Gemeinde geht so richtig ab, der Heilige Geist ist so richtig am Werk und die stehen da jetzt einfach vor versammelter Mannschaft und ihnen wird gedroht, wenn ihr das jetzt weitermacht, das Evangelium verkündet, eure Church weiterbaut, gibt es richtig, richtig Ärger. Und was entgegnen sie denen? Hey, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Lasst uns mal resümieren. Wenn Leute wie ein Führer aufsteht und wir wissen, dass es eine Wannsee-Konferenz gibt, dann sollten wir rebellieren. Wenn Säuglinge ermordet werden, sollten wir immer aufstehen. Wenn uns jemand zur Sünde verleitet, sollten wir immer aufstehen und voll dagegen sein. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass dir jemand verbietet, das Evangelium zu verkünden. Auch da sollten wir immer standhaft bleiben und dagegen aufstehen. Und vielleicht kannst du so manche Wege in deiner Gemeinde oder sonst irgendwo nicht sehen. Weißt du, wenn du aus Gottesfurcht etwas nicht sehen kannst, dann kannst du ruhig bleiben und still bleiben und darauf vertrauen, dass Gott sich um die Dinge kümmert. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, 1. Petrus, ordnet euch den Ältesten unter. Da steht die Presbyteroi, wirklich die Ältesten. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Auch hier sehen wir wieder. Und ich glaube, bei allen guten politischen Konzepten, bei allen guten pädagogischen Konzepten in der Familie, unter den Kindern, bei allen super coolen Konferenzen, die wir als Gemeinde besuchen, am Ende gilt eins: Wir demütigen uns nicht unter Menschen, sondern wir demütigen uns immer unter die mächtige Hand Gottes. Und ich darf darauf vertrauen. Und dann ist die Frage ja trotzdem, hey, was lässt uns denn da immer aufstehen? Und ich glaube, es gibt so ein paar Feinde unseres Glaubens. Es ist Angst, es ist Unversöhntheit, es ist Stolz und es ist Sorge. Weißt du, wenn ich Angst habe, mich einer Autorität zu unterstellen, dann muss ich es immer versuchen zu kontrollieren. Immer. Und dann gehe ich immer von Machtkampf zu Machtkampf. Es heißt da auch, und ich komme zum Ende, im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 15, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Was bedeutet das? Dass Gott etwas für dich vorgesehen hat, für unsere Einheit vorgesehen hat. Und Gott hat für unsere Einheit vorgesehen Vergebung. Dass wir auf Augenhöhe gehen und sagen, du hast mir wehgetan. Dass wir uns einander vergeben, dass wir uns einander nicht Dinge hinterhertragen und aufrechnen. Was hast du da getan? Was hast du da getan? Was hast du da getan? Jesus sagt uns, dass wenn du die Gabe vor den Altar bringst, versöhn dich erst mit deinem Bruder. Und ich frage mich, wie viele Gemeinden eigentlich ihre Mitarbeiter am Sonntagmorgen vor der Tür stehen lassen müssten, weil sie nicht versöhnt sind miteinander. Amen. Oh, ich bin so voll, ihr seid noch da. Gut. Schließ diese Gnade Gottes nicht aus. Lass nicht zu, dass aus eurem bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Und auch dieses Konzept der bitteren Wurzel entdecken wir in Familien, in Ehen, im Büro, egal wo du auf der Arbeit bist, in Kleingruppen, in Gemeinden. Diese bittere Wurzel durchdringt alles und ist der Tod. Und ich glaube, warum es gerade so aggressiv in unserer Gesellschaft losgeht, ich meine, eine Gesellschaft, die immer mehr von Gott Abschied nimmt, die ohne Kreuz lebt, wohin denn mit all dem Ärger? Wohin denn mit all dem Frust? Wohin denn mit unserer Wut? Weißt du, die Entsorgungsstation für deinen Frust ist das Kreuz von Jesus. Und nicht Menschen, weil Menschen nicht unsere emotionalen Mülleimer sind. Frust, Wut, Ärger, Enttäuschung gehört ans Kreuz. Und dann können wir uns wieder begegnen. Wir können aber auch die Gnade Gottes ausschließen. Ein Freund hat von mir gesagt, if you don't heal what hurt you, you'll bleed on people who didn't cut you. Ich übersetze es mal ganz kurz. Wenn du nicht heilst, was dich schmerzt, wirst du Menschen vollbluten, die dich nicht verletzt haben. Und das wünsche ich uns von Herzen. Und ich merke, dass das eine Zäsur ist, auch hier in diesem Haus. Und dass es mir ein Leitwort ist für meinen Alltag, wo ich bin, ob ich meinem Vorstand gegenüber, dem VIA Movement, dem BFP, unserer Regierung, unserem Bürgermeister, unserer Bürgermeisterin gegenüber in Verantwortung trete. Ich habe eine Verantwortung als Christ, um dies zu segnen und einen Unterschied in dieser Welt zu machen und nicht in die Schimpftiraden und den emotionalen blinden Wut und Hass mit einzustimmen. Und ich lade dich ein, es war so viel, ich mache keine Reaktionszeit, wir sind voll entspannt, hörst dir an und hörst dir wieder an und hörst du wieder an. Und ich frage uns einfach, möchten wir als Gemeinde Jesu und als Jünger Jesu in dieser Welt uns auf ein biblisches Fundament stellen und erkennen, welches Mandat uns Gott gegeben hat? Das ist meine Frage und ich segne euch von ganzem, ganzem Herzen. Und ich würde sagen, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich verabschiede den Livestream ganz, ganz herzlich und wünsche euch einen schönen Sonntag.